Im Lauf der Kirchengeschichte kam es immer wieder vor, dass einzelne Bücher der Bibel für ihre Zeit eine ganz besondere Bedeutung bekommen haben. Ein klassisches Beispiel ist der Römerbrief zur Zeit der Reformation. Martin Luther entdeckte im Römerbrief eine Botschaft, die über Jahrhunderte verschüttet war, nämlich, dass allein der Glaube an Jesus Christus vor Gott gerecht macht. Wir kommen nicht durch unsere fromme Leistung zu Gott, sondern allein, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist. Und diese Botschaft des Römerbriefes und der ganze Römerbrief spielte für die Zeit der Reformation eine ganz zentrale Rolle. Was meint ihr, welches Buch jetzt in unserer Zeit und in nächster Zukunft für uns eine besondere Bedeutung haben könnte? Offenbarung, die ist immer wichtig. Professor Michael Herbst, ein bekannter evangelischer Theologe, meinte kürzlich bei einem Vortrag, der erste Petrusbrief könnte für unsere Zeit eine ganz besondere Bedeutung einnehmen, so wie damals der Römerbrief zur Zeit der Reformation. Michael Herbst sprach vor etwa 4 Wochen in Hüttenberg über die Entwicklung der Kirchen in nachchristlicher Zeit. Er sprach darüber, wie wir uns regional als Gemeinden in nachchristlicher Zeit vernetzen und kooperieren könnten. Wer Interesse hat, dem kann ich die Vorträge gerne zukommen lassen. Und er machte deutlich, wir gehen in eine nachchristliche Zeit. 2021 gab es eine historische Zäsur in Deutschland. Ihr wisst das wahrscheinlich. Erstmals waren weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglieder einer christlichen Kirche, inklusive Freikirchen. Und dieser Trend wird sich fortsetzen und er wird sich beschleunigen. Das heißt, die Bedeutung des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft nimmt rapide ab und damit verändert sich etwas Grundlegendes in unserer Gesellschaft. Die Mehrheit der Bevölkerung ist religionslos. Das bedeutet umgekehrt, wir sind die Minderheit und wir werden immer weniger werden. Und unser Glaube hat für die meisten Menschen unserer Zeit keinerlei Relevanz. Das heißt, so wie wir leben und glauben, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass man sonntags in einen Gottesdienst geht. Willkommen, ihr Unnormalen. Das ist nicht mehr normal, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Es ist nicht normal, sich einer christlichen Gemeinde anzuschließen und da noch mitzuarbeiten. Es ist auch nicht normal, nach christlichen Werten zu leben und nach biblischen Werten. Wir sind Minderheit geworden. Eine Minderheit, die in absehbarer Zukunft, und es zeichnet sich schon ab, diskriminiert werden wird, weil sie als intolerant gilt. Und Petrus bringt das in seinem Brief auf den Punkt. Er sagt, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Und das ist das Thema des ersten Petrusbriefes. Leben als Fremde in einer nachchristlichen oder nichtchristlichen Gesellschaft. Ihr seid Fremdkörper in der Gesellschaft. Was machen wir, wenn wir einen Fremdkörper im Auge haben? Fremdkörper im Auge, so ein ganz kleines Ding, das nervt, das stört, das provoziert, man will es unbedingt loswerden. Das sind wir in unserer Gesellschaft, Fremdkörper. Petrus schrieb an Christen Mitte des ersten Jahrhunderts, die wegen ihres Glaubens verspottet wurden. Sie wurden diskriminiert, sie wurden angegriffen, sie wurden wegen ihres Glaubens benachteiligt. Es war die Zeit vor der ersten großen Verfolgungswelle unter Nero. Es war eine Zeit, in der der Gegenwind zunehmend stärker wurde. Der Sturm kam erst noch, der war noch nicht. Der Sturm kam dann mit Nero, aber es war schon starker Gegenwind. Und das Gleiche kann man über unsere Zeit auch sagen. Wir befinden uns in einer Zeit, die der des ersten Petrusbriefes immer ähnlicher wird. Und daher haben Michael Herbst und auch andere Theologen gerecht, wenn Sie behaupten, der erste Petrusbrief wird für unsere Zeit und für die nächste Zukunft eine besondere Bedeutung bekommen. Was hat das jetzt mit unserem Jahresthema zu tun und mit unserem Thema Heilig wie er? Jahresthema werden wie er und heute dieser Aspekt Heilig wie er. Ich möchte mit euch in diesen Petrusbrief reinschauen, in diesen ersten Brief, denn da steht eine zentrale Aussage, die sehr viel mit unserem Jahresthema zu tun hat. Heilig wie er. Petrus sagt, werdet heilig wie er. Und dieses heilig wie er ist sozusagen die Konkretion des Werden wie er. Denn wenn wir so werden wie Jesus, werden wir heilig werden. Und wenn wir heilig werden wie er, werden wir zunehmend werden, so wie er. Und das möchte ich mit euch auf diesem Hintergrund des ersten Petrusbriefes bedenken, nämlich auf dem Hintergrund eines Lebens in einer nachchristlichen Gesellschaft. Denn als Fremdkörper sind wir gleichzeitig Heilige. Heilig und fremd sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Heilig bedeutet ja zu Gott gehören. Und wer zu Gott gehört, gehört nicht mehr zur Welt und ist dadurch Fremdkörper. Also heilig werden heißt zunehmend dieses Fremde annehmen und sich in dieser fremden Zeit, in dieser Gesellschaft als Fremdkörper wahrzunehmen. Und da schreibt Petrus was sehr Zentrales in seinem Brief. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden. So wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist so das Thema des ersten Petrusbriefes. Ihr sollt heilig werden, so wie er, der euch berufen hat, heilig ist. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie war eigentlich Jesus heilig? Wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass er heilig ist? Und dann möchte ich in den ersten Petrusbrief schauen, wie wir zu einem heiligen Lebensstil kommen, wie wir heilig werden. Und dazu möchte ich zuvor mit euch ein Erklärvideo anschauen, nämlich was heilig beschreibt. Das hatten wir letztes Jahr schon mal im Juni angeschaut, aber ich denke, Wiederholung schadet nichts. Das vertieft eher. Aus dem Bible Project schauen wir uns jetzt einen kurzen Clip an, der sehr schön beschreibt, was eigentlich heilig bedeutet.
Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem, und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiterdenken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
Ja, denn je näher man der Sonne kommt, desto intensiver wird es.
Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch.
Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligem Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist wirklich heftig.
Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart und das ist gefährlich.
Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
Also rein im moralischen Sinne.
Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
Darum geht es im Buch Levitikus.
Richtig. Aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
Tja, das ist wirklich ein seltsames Wesen.
Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle. Und sagt dann etwas wirklich Komisches: Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
Das wissen wir nicht, bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist. Und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles?
Die letzten Seiten der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
Danke. Jesus lebte in einer unheiligen, sündigen Welt und wie wir es im Clip gesehen haben, er berührte unreine Menschen, sie wurden rein. Er berührte Kranke, sie wurden gesund. Er berührte Tote, sie wurden wieder lebendig. Jesus lebte also mitten unter Menschen, die nicht heilig waren. Und heilig heißt also nicht, dass man sich jetzt abgrenzt und zurückzieht von der bösen Welt. Im Gegenteil, Jesus kam in diese böse, unheilige Welt, in diese sündige Welt. Er aß und trank mit Zöllnern und mit Sündern und Prostituierten. Er hatte engen Kontakt mit Sündern. Er bewegte sich im Milieu der Sünder, wurde aber kein Sünder. Er hätte unheilig werden können, wurde es aber nicht. Jesus hätte sündigen können. Er wurde versucht, wie wir, heißt es in der Bibel. Und es heißt, er hatte auch das Potenzial zum Sündigen. Das heißt, er war versuchlich, versuchbar. Aber er hatte der Sünde widerstanden. Mehr noch, Sünder wurden durch ihn heilig. Wie war das möglich? Wie konnte Jesus heilig bleiben, obwohl er sich in diesem unheiligen Milieu bewegt hat? Weil er der Heilige Gottes war. Die Dämonen hatten es erkannt. Es steht mehrmals in der Bibel, dass die Dämonen sagen, was machst du, Heiliger Gottes? Und dazu müssen wir verstehen, was heilig bedeutet. Heilig ist kein moralischer Begriff. Heilig ist ein Beziehungsbegriff. Heilig bedeutet ganz einfach zu Gott gehörend. Gott ist heilig und alles, was zu Gott gehört, ist demnach heilig. Daher blieb Jesus immer heilig, weil er sich an Gott gehalten hatte, weil er zu Gott gehörte, obwohl er sich bei Unheiligen aufhielt. Im Johannesevangelium im Kapitel 5 lässt uns Jesus in das Geheimnis hineinschauen, was seine Heiligkeit ausgemacht hatte. Dort erklärte er: Amen, Amen, das sage ich euch. Von sich aus kann der Sohn nichts tun, er kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Also Jesus beschreibt hier seine totale Abhängigkeit vom Vater. Und das ist das Geheimnis seiner Heiligkeit als Mensch. Diese ganz enge Verbindung zum Vater, diese absolute Abhängigkeit. Er gehörte zum Vater und das machte ihn heilig. Und weil er zum Vater gehörte, machte er sich ganz von ihm abhängig. Heilig ist ein Beziehungsbegriff. Es ist die Beziehung vom Vater zum Sohn. Und so sagt Jesus, der Vater liebt den Sohn. Das wusste Jesus zutiefst. Jesus wusste sich vom Vater total geliebt und das gab ihm seine Identität. Bei der Taufe, also kurz vor seinem Dienstantritt, sagte der Vater zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und das war ganz wichtig für seinen Auftrag, seine Identität. Der Vater liebt mich. Die Heiligkeit von Jesus kam durch seine enge Liebesbeziehung zum Vater. Und dazu kommt dann noch ein weiterer Aspekt. Jesus sagte, ich folge nicht meinem eigenen Willen, sondern dem Willen dessen, der mich beauftragt hat. Das heißt, Jesus lebte ständig zu 100% nach dem Willen seines Vaters. Und das machte seine Heiligkeit aus. Heilig bedeutet also zu Gott gehörend. Wer zu Gott gehört, lebt nach Gottes Willen. So konnte Jesus mitten in unheilige Milieus hineingehen, weil er ständig mit seinem Vater in Kontakt war. Umgeben von Sündern, von Zöllnern, von Prostituierten, Kriminellen, lebte er doch ständig den Willen des Vaters. Und dadurch blieb Jesus heilig. Und Jesus brauchte nicht die Liebe der und Bestätigung der Menschen. Er musste nicht Menschen gefallen. Er wusste, der Vater hat Gefallen an mir. Er musste sich nicht den Menschen anpassen, um geliebt und anerkannt zu sein. Er wusste sich vom Vater geliebt und das gab ihm seine Identität. Das heißt, Jesus war ganz bei den Sündern, absolut zugewandt den Sündern und doch immer ganz rein und sündlos und doch ganz anders. Und das war das Faszinierende von Jesus, eben heilig. Das bedeutet für uns, wenn wir heilig sind, wie Jesus, dann müssen wir uns nicht aus der Welt zurückziehen. Wir müssen nicht schlechte und sündige Milieus meiden. Wir können in diese Milieus hineingehen, wenn wir eng mit Jesus verbunden sind, wenn wir nach seinem Willen fragen. Und wir müssen dabei nicht alles mitmachen, um von den Menschen Anerkennung und Bestätigung zu bekommen, weil wir geliebt sind vom Vater und vom Sohn. Petrus schrieb seinen Brief an Christen, die in einer heidnischen Gesellschaft lebten. Und er schrieb ihm nicht, dass sie sich jetzt zurückziehen sollten aus dieser unheiligen Welt in ihre fromme Insel. Im Gegenteil, sie sollten als Hoffnungsträger in die Welt hineingehen und ihre Hoffnung bezeugen. Er schrieb nicht, dass sie sich zurückziehen sollten, sondern dass sie ablegen sollten. Denn da sind wir uns, glaube ich, einig, man kann auch in einer Gemeinde unheilig sein. Und daher dieser Aufruf, vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden. So wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Kernaussage für ein Leben in einer unheiligen Welt. Und nun möchte ich mit euch einige Aussagen aus dem ersten Petrusbrief anschauen, die zeigen, wie wir heilig geworden sind und wie wir heilig werden. Zunächst zeigt Petrus auf, was wir sind. Es geht um unsere Identität. Wir sind Heilige. Und das wird gleich in der Anrede des Briefes deutlich. Er wollte, dass ihr sein gehorsames Volk werdet, besprengt durch das Blut von Jesus Christus. Petrus erwähnt hier ein Bild aus dem Alten Testament. Anscheinend ging er davon aus, dass seine Leser, auch Heidenchristen, wesentliche Dinge des Alten Testamentes kannten. Es war ja damals die einzige Bibel, die sie hatten, das Alte Testament. Und Petrus deutet hier eine Geschichte aus Ägypten an, als Gott sein Volk aus Ägypten befreite und an den Sinai geführt hatte. Und dort schloss Gott mit seinem Volk einen Bund. Israel sollte Gottes heiliges Volk werden. Und dazu nahm Mose das Blut von geschlachteten Stieren und besprengte damit das ganze Volk. Und dadurch, durch dieses Blut, wurden sie geheiligt. Und das war Gottes Tat. Gott hat sie heilig gemacht. Und dann kommen die Menschen, die sich dann verpflichten, wirklich diesem Gott Gehorsam zu leisten, indem sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Das heißt, Gott macht uns heilig, wir können nicht von uns heraus heilig werden. Das Volk Gottes wurde durch das Blut der Stiere heilig. Und als heiliges Volk sollten sie jetzt Gott gehorchen, das war ihr Teil. Das ist heilig leben. Also wir werden heilig durch Christus und indem wir gehorchen, leben wir heilig. Und daran erinnert Petrus dann in seinem Brief, kurz nach diesem Aspekt, dass wir heilig leben sollen, erinnert daran, ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold, es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. Auch hier klingt wieder das Alte Testament an. Ihr seid befreit, wie Israel damals aus der Sklaverei in Ägypten. Ihr seid befreit durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Und dieses Blut, was Christus für euch am Kreuz vergossen hat, das heiligt euch. Dadurch seid ihr Heilige. Und deswegen schreiben die Autoren des Neuen Testaments immer wieder an uns als Heilige. Wir sind bereits Heilige. Wir sind geheiligt durch das Blut von Jesus. Das ist unsere Identität und das sollen wir leben. Und daran sollen wir uns erinnern. Und dann erinnert Petrus noch an etwas sehr Wichtiges, gleich am Anfang seines Briefes. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren, denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel für euch bereit und er bewahrt euch durch seine Macht. Ihr sollt durch den Glauben gerettet werden. Das wird am Ende der Zeit offenbart werden. Das ist wichtig zu wissen. Ihr seid neu geboren. Wir haben ein neues Leben. Ein Leben, was über diese Zeit hinausgeht. Der Tod ist für uns nicht das Ende, sondern ist der Anfang einer neuen Existenz. Und die hat jetzt schon begonnen. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben ein unvergängliches Erbe im Himmel. Das hält Gott für uns bereit. Das Leben hier als Fremdkörper in dieser Gesellschaft ist vorläufig. Das ist nicht das Letzte, das ist nicht das ultimative Leben, da kommt noch viel mehr. Und Gott wird uns bewahren, dass wir dort ankommen. Es liegt nicht an uns, ob wir durchhalten und den zunehmenden Gegenwind aushalten. Es liegt an Gottes Macht, mit der er uns bewahren wird. Und wir werden durch den Glauben gerettet. Das heißt, indem wir uns ganz auf ihn verlassen, auf seine Stärke, nicht auf unsere Stärke. Und das ist die Basis. Wir sind geheiligt durch das Blut von Jesus. Wir sind wiedergeboren zu neuem Leben über diese Zeit hinaus. Und wir haben ein Erbe im Himmel. Gott wird uns durch seine Macht bewahren. Und das ist unsere Identität. Und das sollen wir jetzt leben, sagt Petrus. Ihr seid Heilige, nun lebt auch als Heilige. So schreibt er, darum macht euch bereit, also aufgrund dessen, macht euch bereit und gebraucht euren Verstand. Bewahrt einen klaren Kopf. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, wenn Jesus Christus wieder erscheint. Das heißt, heiliges Leben beginnt im Kopf, mit dem Denken. Es geht darauf, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir sind. Wir müssen mit unserem Denken, mit unserem Verstand ständig erfassen, neu erfassen, was wir sind. Geheiligte, zu Gott gehörende, wiedergeborene Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Und ich glaube, Petrus beschreibt hier genau das, was Jesus vorgelebt hat. Dass Jesus sich mit seinem Denken ständig auf den Vater im Himmel konzentriert hat. dass er keinen Augenblick aus sich heraus agierte, sondern immer mit dem Vater im Gespräch war, mit dem Vater im Kontakt. Jesus war sich jeden Augenblick bewusst, wer er war, der geliebte Sohn des Vaters. Er war sich jeden Augenblick bewusst, wohin er gehörte, als er mit den Sündern am Tisch saß. Er war sich bewusst, wer er ist, wo er hingehört. Und in gleicher Weise sollen wir uns das immer wieder bewusst machen, und das beginnt im Kopf, im Denken. Wir sollen ständig realisieren, was wir sind. Und wir sollen also ständig mit der Gegenwart Gottes rechnen. In seiner Gegenwart jeden Augenblick leben. Und das soll auch unser Denken, unser Herz bestimmen. Nicht unsere Gefühle und Wahrnehmungen und Stimmungen, sondern seine Gegenwart soll unser Herz bestimmen. Und das wird uns heilig machen. Und so können wir auch mitten in unheiligen Milieus bestehen. Und dabei haben wir immer auch im Blick, dass wir nicht durch unser frommes Leben gerettet werden, sondern uns ganz auf die Gnade verlassen. Und das entspannt, dass am Ende doch die Gnade zählt und nicht unsere Leistung. Gott wird uns gnädig sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber trotzdem gilt noch ein anderes, dass wir gehorsam nach dem Willen des Vaters leben, so wie Jesus nach dem Willen seines Vaters gelebt hat. Vers 14. Ihr seid doch gehorsame Kinder, lasst euch nicht von Begierden beherrschen wie früher, als ihr noch unwissend wart. Wörtlich steht da, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an. Ihr seid Kinder des Gehorsams. Wir sind gerne Gottes Kinder. Und wir gehören zum Vater, weil wir seine Kinder sind. Aber dazu gehört auch das andere, dass wir Kinder des Gehorsams sind. Kinder gehorchen ja in der Regel ihrem Vater, und so soll es auch mit den Kindern des himmlischen Vaters sein. Das wird leicht ausgeblendet. Wir sind gerne Kinder des Vaters, wir fühlen uns wohl in den Armen des Vaters, geborgen in der Gegenwart des Vaters. Alles schön und richtig, aber wir sagen dem Vater unser auch, dein Wille geschehe. Kind Gottes sein bedeutet auch, dem Vater zu gehorchen. Und es geht um mehr als Gehorsam, es geht um Hingabe. So wie sich Jesus ganz dem Vater hingegeben hat und seinem Willen untergeordnet hat. Und das war nicht immer leicht, wir wissen das, Gethsemane. Mein Wille soll nicht geschehen, dein Wille soll geschehen. Ich hätte es gerne anders, aber dein Wille soll geschehen. Aber darum geht es, wenn wir heilig werden wollen, wenn wir heilig leben wollen, wie Jesus heilig ist, dass wir dem Vater gehorchen. Als heilige Kinder lassen wir uns nicht von den Begierden leiten, sondern vom Willen des Vaters. Das ist der Unterschied. Dieser etwas altmodische Begriff Begierden, wie in der Bibel vorkommt, wird leicht auf sexuelle Begierden reduziert oder übermäßigen Genuss von Alkohol und Essen. Aber für die Bibel ist dieser Begriff Begierde viel weiter, diese Begierden, die uns bestimmen. Im Brief an die Galater gibt uns Paulus einen kleinen Einblick, was da noch alles zugehört, zu diesen negativen Begierden. Da zählt er auch Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Spaltung, Neid. Ich habe mal überlegt, was sind heute Begierden unserer Zeit? Wir leben in einer konsumorientierten Gesellschaft. Menschen streben nach materiellem Wohlstand, nach Luxus und komfortablen Lebensstil. Daraus entstehen Begierden. Unsere Zeit ist von sozialen Medien geprägt. Instagram, Facebook, YouTube und Co. Dort suchen Menschen nach Likes, nach Follower, nach Anerkennung, nach Bestätigung. Das soll den eigenen Selbstwert steigern. Und unsere moderne Technologie hat zu einer Kultur der Sofortbefriedigung geführt. Wir können alles sofort haben. Wir können Dinge sofort online einkaufen. Wir können Filme sofort online streamen. Wir müssen nicht warten, bis sie irgendwann mal im Fernsehen kommen. Internet und KI beantworten sofort unsere Fragen. Alles ist sofort verfügbar. Aber das ist nicht das Leben, dass alles sofort verfügbar ist. Aber daraus entsteht eine Haltung, alles jetzt sofort haben zu wollen. Und schließlich ist unsere Zeit geprägt von Individualismus und Selbstverwirklichung. Es geht um mich. Es geht erstmal ganz viel um mich. Es muss mir gut gehen. Mein eigenes Wohlbefinden steht an erster Stelle. Und die ganze Wellnessindustrie bedient nämlich genau diese Begierde. Es muss mir gut gehen. Ich muss mich wohlfühlen. Es muss nach meinem Willen gehen. Und es muss alles so sein, wie ich es gerne hätte. Und das greift auch ganz tief in die Gemeinden hinein. Ich muss mich in der Gemeinde wohlfühlen. Gemeinde muss mir gut tun. Gottesdienst muss mir gut tun. Es muss mir gefallen. Und wenn es nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann suche ich mir halt eine andere Gemeinde. Der Maßstab ist dann nicht der Wille Gottes, sondern mein Wohlbefinden, meine Vorstellungen, was mir gefällt und nicht, was Gott gefällt. Wenn wir heilig sein wollen, wie er heilig ist, dann lassen wir uns nicht von unseren Begierden und Wünschen bestimmen, sondern vom Willen des Vaters. Wir fragen nach dem Willen des Vaters. Dazu ein letzter Gedanke von Petrus in diesem Zusammenhang. Ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jedem nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Führt deshalb ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr hier noch in der Fremde seid. Das ist jetzt kein Widerspruch zur Gnade, auf die wir uns ganz verlassen. Wir verlassen uns ganz auf die Gnade am Ende, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir sollen uns durchaus bewusst machen, dass der Vater unser Verhalten bewertet, beurteilt. Und er wird uns einmal fragen, was wir gemacht haben hier in dieser Zeit. Und so sollen wir auch jetzt schon mit einem gewissen Maß Selbstreflexion ins Gebet gehen und den Vater fragen, sag mal Vater, ist das richtig so, was ich denke im Moment, wie ich über Dinge denke, wie ich Dinge beurteile? Ist das dein Wille? Entspricht das nach deinem Willen? Bist du damit mit allem einverstanden, wie ich lebe, wie ich denke, was ich will? Auch das gehört dazu, wenn wir heilig werden wollen, so wie Jesus heilig ist. Das waren einige Aspekte, wie wir heilig werden oder heilig geworden sind und heilig leben. Im ersten Petrusbrief finden wir dann viele weitere praktische Anweisungen. Aber in allem geht es immer darum, das eine, ihr sollt in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann beschreibt Petrus im weiteren Brief diesen Lebensstil, diesen heiligen Lebensstil in einer unheiligen Welt. Ich nenne nur einige Stichworte und möchte euch ermutigen, weiterzulesen. Weiteres Stichwort ist dann, legt schlechte Begierden ab. Nehmt begierig Gottes Wort auf. Lasst euch als lebendige Steine in Gottes Haus einfügen. Der Tempel kommt da zum Ausdruck, der auch hier in dem Clip zu sehen war. Bringt euch in die Gesellschaft aktiv ein und seid bereit, von eurer Hoffnung zu reden. Ich wünsche euch eine inspirierende Lektüre im ersten Petrusbrief. Ich glaube, der wird uns noch länger beschäftigen. Und als Heilige sind wir in eine unheilige Welt hineingestellt. Und das Geniale ist, dass durch uns Menschen heilig werden. So wie es im Clip auch am Ende war, dass wir auch von Jesus geheiligt werden und dann als seine Boten hinausgehen und dass durch uns andere Menschen auch geheiligt werden und zu Jesus kommen. Amen.